möchte hier mit Avishai Margalit meinen Vortrag beginnen und mit einem Passus aus seinem Buch The Ethics of Memory, in dem er über das Problem nachdachte, wie man mit einer Gewaltgeschichte umgeht. Und er hat dieses Problem auf zwei mögliche Antworten verteilt und er hat sie seinen Eltern in den Mund gelegt. Das heißt, er war ausgesetzt einem Dialog zwischen seinen Eltern. Die Mutter hatte eine Position, der Vater hat eine Position. Ich fange an mit der Position der Mutter. Die Mutter-Position war die, die Juden wurden unwiederbringlich vernichtet. Was noch übrig ist, ist der erbärmliche Rest des großen jüdischen Volkes. Sie meinte damit das europäische Judentum. Die einzig ehrenvolle Rolle, die Juden verbleibt, ist die, Erinnerungsgemeinschaften zu bilden und sich zu Seelenkerzen, zu Soul Candles zu machen, wie diejenigen, die man rituell zur Erinnerung an die Toten anzündet. Das ist jetzt die Position des Vaters. Wir, die verbleibenden Juden, sind Menschen und keine Kerzen. Es ist eine schreckliche Bestimmung für einen Menschen, nur noch als Träger der Erinnerung der Toten zu existieren. Für diese Option haben sich die Armenier entschieden und sie haben einen großen Fehler gemacht. Wir müssen ihn um jeden Preis vermeiden. Lieber eine Gemeinschaft gründen, die vorwiegend an die Zukunft denkt und auf die Gegenwart reagiert, als eine Gemeinschaft, die von Massengräbern regiert wird. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es zunächst die Position des Vaters, die nicht nur übrigens in Israel vertreten wurde. In Israel ging es um das kollektive Projekt einer neuen Staatsgründung, um einen Neubeginn für die Überlebenden und die Öffnung auf Zukunft für nachfolgende Generationen. 4 Jahrzehnte später setzte sich die Position der Mutter immer mehr durch. Die Überlebenden wandten sich wieder ihrer Vergangenheit zu, die sie so lange von sich ferngehalten hatten. Nach Staatsgründung und Kriegen verwandelte sich die israelische Gesellschaft immer mehr in eine rituelle Erinnerungsgemeinschaft. Avishai Margalit hat hier zwei Lösungen für das Problem der Last der Vergangenheit paradigmatisch gegenübergestellt. Erinnern und vergessen, Vergangenheitsbewahrung oder Zukunftsorientierung. Diese beiden Lösungen reichen heute für eine Diskussion des Problems nicht mehr aus. Ich möchte vorschlagen, den von mindestens 3 und vielleicht dann sogar auch 4 möglichen Lösungen für die Last der Vergangenheit auszugehen, die ich hier im Folgenden diskutieren möchte. Erstens, erste Lösung, das Vergessen. Zweite Lösung heißt Erinnern, um zu vergessen. Und die dritte Lösung wird heißen Erinnern, um nicht zu vergessen. Ich beginne mit dem Vergessen. Erinnerungen an Leiden, Unrecht und Gewalt können zwischen Nachbarn immer wieder neue Unruhe stiften und Gesellschaften auseinandersprengen. Deshalb hat man schon seit Jahrtausenden darüber nachgedacht, wie man diesen Konfliktstoff aus der Welt schaffen oder zumindest entschärfen kann. Eine erste Antwort war das Vergessen, das als Heilmittel entdeckt und vielfach erfolgreich eingesetzt wurde. Es wurde in der alten und der neuen Welt verordnet, um insbesondere nach Bürgerkriegen einen neuen Anfang zu setzen und eine in sich zerrissene Gesellschaft wieder zusammenwachsen zu lassen. Natürlich konnte der Staat auf die persönlichen Erinnerungen seiner Einwohner keinen Einfluss nehmen. Es konnte aber sehr wohl bei Strafe verboten werden, an alte Wunden zu rühren und die Vergangenheit zur Mobilisierung gegenseitiger Aggressionen wieder öffentlich heraufzubeschwören. Diese Praxis galt nach dem, zum dritten Mal oder vierten Mal erwähne ich jetzt den Peloponnesischen Krieg in der athenischen Polis. Dort wurde sogar ein neues Wort gebildet, das diese Norm des Vergessens beinhaltet. Nesi Kakein heißt wörtlich das schlechte Erinnern und entspricht innerhalb der athenischen Rechtssprache einem Erinnerungsverbot als Kommunikationsverbot. Dieselbe Regelung übrigens trat auch nach einem weiteren Bürgerkrieg, dem 30-jährigen Krieg, in Kraft. Im Friedensvertrag von Münster-Osnabrück von 1648 heißt die entscheidende Formel Perpetua oblivio et amnestia. Die Devise Vergeben und Vergessen, Vergessen und Vergeben, wie sie sprichwörtlich geworden ist, führte zu einer massenhaften Amnestie, auf deren Basis die ehemaligen Fronten politisch und sozial wieder integriert wurden. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde noch einmal an diese Tradition angeknüpft und das Heilmittel des Vergessens eingesetzt, um den Wiederaufbau der Bundesrepublik zu beschleunigen und die westdeutsche Gesellschaft zu konsolidieren. Hermann Lübbe prägte dafür den Terminus des kollektiven Beschweigens. Diese Praxis stützte die braune Kontinuität der Funktionseliten, die wiederum der westdeutschen Gesellschaft mit Zustimmung der Alliierten zu einem schnellen Wiederaufbau verhalf. Aber auch zwischen den westeuropäischen Staaten wurde in Zeiten des Kalten Krieges vieles vergessen, um das neue Westbündnis zu festigen und den europäischen Frieden zu sichern. Jetzt hätte ich Ihnen Bilder gezeigt von, und danke für Valentin Rauer, dass er mir die zur Verfügung gestellt hat, für Adenauer und de Gaulle bei zwei solchen Veranstaltungen der Versöhnung aus den 50er Jahren und ein Bild von Kohl und Mitterrand aus den 80ern. Vergessen ist in der Geschichte immer wieder, besonders nach Bürgerkriegen, als ein Heilmittel gegen bestimmte Formen einer gefährlichen Erinnerung eingesetzt worden. Verknüpft mit einer Generalamnestie mag es eine schnelle Integration befördern, aber es war sicher kein Allheilmittel gegen die Last der Vergangenheit. Vergessen bewährt sich vor allem nach symmetrischen Gewaltverhältnissen, wo ein bewaffneter Konflikt ausgetragen wurde oder unter opportunistischen Bedingungen, wenn neue Allianzen begründet werden sollen, wie etwa im Kalten Krieg. Aber es scheitert nach einer asymmetrischen Beziehung extremer Gewalt, wo sich in letzter Konsequenz eben nicht mehr Combatants, Kämpfende, gegenüberstehen, sondern allmächtige Täter auf der einen Seite und ohnmächtige Opfer auf der anderen Seite. Ich komme zu meiner zweiten Lösung des Problems. Die zweite, schnell durch, das wäre das Fahrzeug gewesen, der Detonation. Das waren die Positionen von Vater und Mutter, das sind die drei Kapitel. Das sind, vielen Dank übrigens für diese fantastisch schnelle Installation. Und wir kommen jetzt gleich zu diesem Punkt. Bei der zweiten Lösung, nämlich Erinnern um zu vergessen, geht es letztlich ebenfalls um die Überwindung der Last der Vergangenheit durch Vergessen, nur dass die Strategie, die, um dieses zu erreichen, nun über das Erinnern führt. Erinnern gewinnt damit eine therapeutische, eine läuternde, eine reinigende Funktion. Sie ist kein Endziel, sondern ein wichtiger und unvermeidlicher Zwischenschritt. Die Kultur ist reich an Beispielen für solches transitorische Erinnern. Im Rahmen der christlichen Beichte wird erinnert, um zu vergessen. Die Schuld muss aufgelistet und ausgesprochen werden, bevor sie durch die Absolution des Priesters getilgt werden kann. Ähnliches gilt für den künstlerischen Prozess der Katharsis. Durch Reinszenierung eines schmerzlichen Ereignisses auf der Bühne des Theaters kann eine belastende Vergangenheit noch einmal durchlebt und durch diesen Prozess auch überwunden werden. Die Gruppe, die solches gemeinsam durchlebt, geht nach der Theorie des Aristoteles kollektiv gereinigt aus dieser Erfahrung hervor. Vergessen durch Erinnern ist aber im Grunde auch das Ziel der Freudschen Psychoanalyse, die die belastende Vergangenheit in Sprache und Bewusstsein hebt, um sie danach hinter sich lassen zu können. Eine ähnlich therapeutische Funktion als Mittel zum Vergessen gewinnt die Erinnerung in neuen öffentlichen politischen Verfahren. Eine schmerzhafte Wahrheit muss noch einmal ans Licht geholt und öffentlich gemacht werden. Das Opfer muss seine Leiden erzählen dürfen und sie müssen anerkannt werden, damit sie dann anschließend aus dem sozialen Gedächtnis entsorgt werden können. Nach diesem Verfahren sind die Tribunale der Truth and Reconciliation Commission organisiert, die in Südafrika unter der Ägide von Bischof Tutu und Alex Borain zu einer Mischung aus Tribunal, kathartischem Drama und christlichem Beichtritual wurden. Erinnern um zu vergessen gilt grundsätzlich auch für die Zeugen, die im Zeugenstand aussagen und mit ihrer Erinnerung zur Wahrheitsfindung des Gerichts beitragen. Das Ziel jeder Gerichtsverhandlung ist ja der Abschluss des Verfahrens. Es geht um den Schlussstrich, um Closure durch Urteil und Strafe und damit letztlich auch um eine Entsorgung aus dem Gedächtnis. Die während der Interimsregierung 1993 in Südafrika erfundene Wahrheitskommission trat in Aktion, um eine 300 Jahre währende Epoche des Kolonialismus und der Apartheid zum Abschluss zu bringen und eine neue Epoche der Demokratie zu beginnen. Hier war es kein Bürgerkrieg, der den Regimewechsel brachte, sondern eine Übergangsregierung in einer Übergangsphase, Transitionsphase, die den Bürgerkrieg verhindern sollte. Ihr Instrument wurde die Truth and Reconciliation Commission, in der das Wort Wahrheit, Truth, an erster Stelle steht, das Wort Gerechtigkeit aber nicht auftaucht. Allerdings steht dieses Wort Wahrheit hier im Rahmen einer Gerichtsverhandlung, keiner Gerichtsverhandlung, sondern im Rahmen einer öffentlichen Erinnerungsinszenierung. Diese ist von den Ideen der Verhandlung, des Ausgleichs und der Versöhnung geprägt und auf die Herbeiführung eines gemeinsamen Neubeginns ausgerichtet. Das Modell Südafrika hat inzwischen Schule gemacht. Gegenwärtig sind auf der Welt fast 30 Wahrheitskommissionen im Einsatz, wobei die Verfahrensregeln je nach Situation immer wieder neu erfunden werden müssen. Es gibt noch kein wirkliches praktikables Patentrezept. Sie sind Teil einer Vergangenheitsbewältigung im Rahmen von Transitional Justice, wo es darum geht, Diktaturen und andere menschenrechtsverletzende Regime in Demokratien umzuwandeln. In kriegszerrütteten Gesellschaften führt der Weg zum Aufbau von Rechtsstaatlichkeit heute, man kann sagen, durch das Nadelöhr der Erinnerung in Gestalt der Aufarbeitung von Massenverbrechen. Wo Gerechtigkeit im vollen institutionellen Sinne nicht mehr durchsetzbar ist, ist Erinnerung zu einem wichtigen Medium geworden, um die Last der Vergangenheit abzutragen. Der Neubeginn ist dann allerdings nur möglich, wenn anschließend in einem Ritual der Versöhnung auch gemeinsam vergeben und vergessen wird. Das aktuellste Beispiel übrigens für eine Wende, die ich hier jetzt gerade schildere, vom Vergessen zum Erinnern, das Nadelöhr des Erinnerns, ist der Spanische Bürgerkrieg, der ja eben schon genannt wurde, von 1936 bis 1939. Während der anschließenden Diktatur unter General Franco von 1939 bis 1975 galt zunächst die Geschichtsschreibung der Sieger, die die Perspektive der faschistischen Seite des Bürgerkriegs verlängerte und die der kommunistischen Republikaner unterdrückte. Nach Francos Tod im Jahre 1975 trat ein ungeschriebenes Gesetz in Kraft, das als Pakt des Vergessens bezeichnet wurde und den Übergang in die Demokratie ermöglichen sollte. Ein wichtiger Teil dieses Pakts war auch die Amnestie frankistischer Funktionäre. Vor 4 Wochen, nun also am 31. Oktober letzten Monat und genau 70 Jahre nach dem Bürgerkrieg, hat der spanische Ministerpräsident Zapatero ein sogenanntes Erinnerungsgesetz im Parlament verabschiedet, das die faschistische Diktatur verurteilt und ihren Opfern Anerkennung und Restitution zusagt. Das Erinnerungsgesetz, ich komme jetzt zu das Erinnern, um das Vergessen zu verhindern. Dieses Erinnerungsgesetz in Spanien kann man als einen Akt der Vergangenheitsbewältigung beschreiben, also mit einem Wort, das im Nachkriegsdeutschland der 50er und 60er Jahre unter ganz anderen historischen Bedingungen bekanntlich keinen guten Klang hatte. Die weithin praktizierte Vergangenheitspolitik, die daran bestand, sich selbst zu vergeben und zu vergessen, stieß spätestens 1985 in Bitburg an eine harte Grenze. Der Grund, warum der Friede von 1945 in Europa und der Welt schließlich nicht in eine Politik des Vergessens, sondern des Erinnerns mündete, liegt in den asymmetrischen Gewaltverhältnissen, die im Kontext und Schatten des Zweiten Weltkriegs an Nebenschauplätzen entfesselt wurden. Der Nebenschauplatz Auschwitz, der von den Alliierten im September 1944 fotografiert, aber als lohnendes Ziel für eine Bombardierung aussortiert wurde, ist seit den 1960er Jahren immer mehr zum Hauptschauplatz der Erinnerung geworden. Während Vergessen nach Kriegen eine wesentliche Voraussetzung für den Abschluss und Neubeginn ist, gibt es nach rein asymmetrischen Gewalterfahrungen, bei denen sich nicht Sieger und Verlierer, sondern Täter und Opfer gegenüberstehen, keinen entsprechenden Schlussstrich. Solche Erfahrungen bezeichnen wir heute mit einem erst 1980 in die psychiatrische Fachterminologie eingeführten Begriff als traumatisch. Um unter diesen Umständen zu einem Neubeginn zu gelangen, ist nach heutiger Aussicht nicht Vergessen erforderlich, sondern ein anhaltendes Erinnern. Wir können hier geradezu in Anlehnung an Rousseaus Gesellschaftsvertrag von einem Erinnerungsvertrag sprechen. An die Stelle des gemeinsamen Vergessens rückt in genauer Umkehrung zur Option Nummer 1 das gemeinsame Erinnern. Die Wahrheit ist bekanntlich das erste Opfer des Krieges. Und das gilt in noch viel drastischer Weise für asymmetrische Gewalt bei Menschheitsverbrechen wie Sklaverei, Kolonialismus, Genozid und dem Gulag. Hier ist die historische Wahrheit oft das Einzige, was nach Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten der Erniedrigung, Ausbeutung, Ausrottung und systematischen Vernichtung überhaupt noch wiederherstellbar ist. Neben den rechtlichen Mitteln der Verurteilung, Bestrafung und Restitution, die wegen zeitlichen Abstands oft nicht mehr einsetzbar sind, gewinnen dabei auch die symbolischen Mittel inzwischen eine besondere Bedeutung. Diese historischen Traumata erfordern offensichtlich eine andere Erinnerungsqualität. Menschheitsverbrechen werden beantwortet durch eine öffentliche Politik der Reue und Anerkennung von Leid, durch Ehrung der Überlebenden und durch die Annahme von Zeugenschaft, neuer Begriff, mit anderen Worten durch eine ethisch begründete Erinnerungskultur. Die ehemals asymmetrische Erfahrung wird damit in eine symmetrische Erinnerung gehoben, die aber gerade nicht punktuell und vorübergehend ist, sondern in einen Erinnerungsvertrag mündet, der auf Zukunft und Dauer gestellt und ausgerichtet ist. Die Devise ist die: Erinnern, um nicht zu vergessen. Die wichtigste Einsicht der Gedächtnistheorie, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist die, dass unser gemeinsames Bild von der Vergangenheit immer äußerst beschränkt ist und wir uns dem ganzen Ausmaß ihrer Last immer nur schrittweise stellen, und zwar immer nur in bewusster Übereinstimmung mit bestimmten sozial festgelegten Rahmenbedingungen. Nach 1945 hat sich für die Last der Vergangenheit der Rahmen vom Vergessen zum Erinnern immer mehr verschoben. Ich mache das jetzt ganz schnell und zeige Ihnen einfach, das Jahr 85 war da sehr einschlägig mit der Rede von Weizsäcker. Die Bitburg-Bilder haben wir schon gesehen. Das sind die wilden Grabungen auf dem nachmaligen Gebiet Berlin, der Topographie des Terrors. Und hier haben wir den Historikerstreit ein Jahr später, 76. Und schließlich dann das Seelenfeld von Eisenmann. All das nur als ganz kurzer Durchgang im Zeitraffer, um zu zeigen, wie diese Holocaust-Erinnerung in die deutsche Erinnerungsgeschichte eingefügt wurde und wie sie sich aufgebaut hat. Nachdem diese Erinnerung nun in ihren Rahmenbedingungen festgelegt und praktisch umgesetzt war, trat um 2000 die Beunruhigung durch einen neuen Erinnerungsschub ein. Die Last der Vergangenheit war offensichtlich noch nicht hinreichend kanalisiert und forderte weitere Antworten und Lösungen. Diesmal war es eine ebenfalls traumatische Erinnerung, nämlich die der Deutschen als zivile Opfer des Bombenkriegs, der Vertreibung und Flucht aus dem Osten sowie von Massenvergewaltigungen. Die Bereitschaft zur ersten Lösung, nämlich zum Vergessen oder kommunikativen Schweigen einer unpassenden Erinnerung, die vor allem noch in den 80er und 90er Jahren während der Phase des Aufbaus der Holocaust-Erinnerung galt, schien plötzlich nicht mehr akzeptabel. Je älter die Erfahrungsgeneration wurde, desto dringlicher kehrte bei den Trägern dieser Erinnerung das Erinnerungsbedürfnis zurück. Aufgrund ihrer weltweit innovativen und paradigmatischen Bedeutung hat die Holocaust-Erinnerung, die eine kulturelle Schöpfung der letzten 30 Jahre ist, inzwischen einen Modellcharakter gewonnen, an dem andere Gruppen ihre Ansprüche und die Gestaltgebung für ihre traumatischen historischen Erinnerungen orientieren. Auch die deutsche Opfererfahrung wurde nicht zufällig im Format der Holocaust-Erinnerung präsentiert, was weithin als Provokation in Richtung Opferkonkurrenz empfunden wurde und starke Irritationen ausgelöst hat. Was den einen eine Last der Vergangenheit war, wurde den anderen zu einer belästigenden Erinnerung. Noch ist nicht ganz klar, welche Lösung für diese Last der Vergangenheit vorgesehen ist. Sie war letztes Jahr Gegenstand von diesen beiden Ausstellungen und wir lesen in den Zeitungen, dass es darum geht, hier ein bleibendes Zeichen zu setzen. Aber während wir diese Frage noch gar nicht beantwortet haben, hat uns schon ein dritter Erinnerungsschub erfasst, der im August diesen Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt hatte. und mit den neuen Dokumenten über den Schießbefehl an der Mauer. Und damit stellt sich die Frage, wie nun die DDR-Diktatur langfristig erinnert werden soll und Teil des kulturellen Gedächtnisses der wiedervereinigten Nation werden soll. Während im Stadtbild Berlins die Spuren der ehemaligen Hauptstadt der DDR rapide schwinden, denken Sie an den Palast der Republik und das entstehende Stadtschloss, die Bürtler Behörde ist ungewiss in ihrer Zukunft. Hier wird gerade die Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße samt der dort gelegenen Versöhnungskirche immer mehr zum zentralen Erinnerungsort, und dieser Ort gewinnt im Moment neue Bedeutung. Auch hier stellt sich immer wieder die Frage, welche der drei Optionen soll es sein? Sollen diese Episoden für einen kurzen Augenblick ins Bewusstsein treten, um anschließend wieder vergessen werden zu können, oder sollen sie zum Gegenstand eines ethischen Erinnerungsvertrages für eine dauerhafte Erinnerungskultur werden? Ich meine, dass die Ereignisse des zweiten und dritten deutschen Erinnerungsschubes nicht ins Menschheitsgedächtnis, sondern ins nationale Gedächtnis der Deutschen gehören. Und wenn ich aber nationales Gedächtnis sage, dann muss ich auch gleich darauf hinweisen, dass heute die Nationen nicht mehr ganz für sich alleine stehen. Und ich möchte zum Schluss noch einige Bemerkungen machen zur Verschränkung von Geschichte und Erinnerung in Europa. Mit dem Holocaust ist das nationale Gedächtnis der Deutschen Teil eines Weltgedächtnisses geworden. Mit dem Zweiten Weltkrieg ist es aber auch Teil eines europäischen Gedächtnisses. In der Geschichte gibt es vieles, was die Historiker wissen, was jedoch keinen Platz im nationalen Gedächtnis erhält, weil es niemand wissen will. Und da sind wir genau bei der Abschlussfrage der letzten Diskussion, das Verhältnis zwischen History and Memory, Gedächtniskonstruktion und Geschichtsforschung. Aber vielen Dank, ich nehme gerne. Ja, bitte schön. Was niemand wissen will, dazu gehören viele Gräuel des Zweiten Weltkriegs, die die Deutschen an ihren Nachbarn verübt haben. Während die jüdischen Opfer im Rahmen einer internationalen Erinnerungskultur ins allgemeine Bewusstsein gedrungen sind, wissen in Deutschland die nachwachsenden Generationen bislang wenig bis gar nichts von den polnischen oder russischen Opfern des Deutschen Krieges. Auch sie machen einen erheblichen Teil der Last der Vergangenheit aus, die noch nicht zum Gegenstand von Erinnerung geworden ist, weil hier bislang der Druck eines persönlichen Bedürfnisses oder eines politischen Imperativs, einer bestimmten Interessenlage, fehlt. Es steht außer Zweifel, dass die europäische Kommunikation und auch Politik weiterhin von dieser unausgesprochenen Last dieser Vergangenheit verformt ist. Solange nämlich in Europa weiterhin die auf die Bedürfnisse der Nation maßgeschneiderten Geschichtsbilder herrschen, die nur drei privilegierte Rollen zulassen, nämlich die des Helden, die des Widerstandskämpfers und die des Opfers, ist der Weg zu einem gemeinsamen europäischen Erinnerungsraum noch sehr weit. Zum deutschen Geschichtsbewusstsein in Europa gehört als Lieu de Mémoire nicht nur die Bombardierung Dresdens, sondern auch die Leniner Blockade von 1941 durch die Deutschen, bei der annähernd 1 Million Menschen verhungerten. Diese traumatischen Ereignisse sind zu erinnern, nicht im Sinne einer ewigen Memorialisierung für die Zukunft, sondern als ein gemeinsames historisches, ich bin auf der vorletzten Seite gleich fertig, sondern im Sinne eines gemeinsamen historischen Wissens der Beteiligten und Betroffenen an einer gemeinsamen geteilten Gewaltgeschichte. Ein vereinigtes Europa braucht ein kompatibles europäisches Geschichtsbild. Es geht dabei keineswegs um eine Vereinheitlichung der nationalen Perspektiven, sondern um deren Anschlussfähigkeit. Die italienische Oral History-Forscherin Luisa Passerini unterscheidet zwischen Shared Narratives, geteilten Geschichten, und Shareable Narratives, anschlussfähigen Geschichten. Solange die verengten nationalen Geschichtsbilder dominieren, herrscht in Europa ein Bürgerkrieg der Erinnerungen. Aus der Sackgasse heroischer Mythen und Opferkonkurrenz führt allein, um mit Peter Esterhazy zu sprechen, ein geteiltes europäisches Wissen über uns selbst als Täter und Opfer. Dieses Wissen Dieses Wissen ist seiner Meinung nach allerdings noch nicht in Aussicht. Das Gedächtnis, das europäische Gedächtnis insbesondere, bleibt also weiterhin eine Baustelle. Und ich bin dafür, dass wir für diese letzte Variante die Umrüstung der nationalen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu einer europäischen Erinnerung, dass wir die als einen vierten Punkt hier verbuchen können unter gemeinsames Erinnern. Vielen Dank.